Ich möchte noch kurz zu Beginn beten. Lieber Vater, das wünschen wir uns jetzt, dass genau das geschieht, dass deine Strahlen auf uns treffen und dass du meine Worte in deine Worte verwandelst und jeden Einzelnen von uns ganz persönlich ansprichst. Danke, dass du da bist. Amen. Wir sind mitten in dieser Reihe Glaube am Montag und wir sind gestartet und haben überlegt, sozusagen, was heißt das, ich als Christ, wer bin ich, was ist meine Identität? Nicht nur sonntags, sondern auch montags. Und dann sind wir weitergegangen, was macht eigentlich mein Christsein, was hat das für Auswirkungen auf meinen Job, wie ich meine Arbeit mache? Ganz egal, was meine Arbeit gerade ist, was sind da die Auswirkungen? Letzte Woche ging es darum, Christsein und Familie, was sind da die Wechselwirkungen? Und heute, Friedi hat es schon gesagt, geht es um Spiritualität am Montag. Und ich habe auch mich gefragt, was ist das eigentlich? Und ich bin so ein bisschen vom Wortsinn rangegangen und das Wort Spiritualität kommt aus dem Lateinischen Spiritus, Geist, oder abgeleitet von Spiro, das bedeutet, ich atme. Und wenn man das zusammennimmt, das umschreibt eigentlich, um was es heute, um was es diese Woche geht. Wir wollen heute und diese Woche den Geist Gottes, Gott, atmen. Einatmen und wieder ausatmen. Das ist Spiritualität. Gott und seine Gegenwart ganz bewusst zu leben und zu erleben, ihn einzuatmen und ihn auszuatmen. Und als ich mich vorbereitet habe, war so mein Gedanke, wie geht das am besten, was hilft uns da am meisten, was ist mein Job heute? Da dachte ich, mein Job ist, euch zur stillen Zeit, / zum Bibellesen zu ermutigen oder zu ermahnen oder zu begeistern oder was auch immer. Und dann dachte ich, ja, das machst du. Und dann fiel mir ein, es gibt hier ein kleines Problem dabei. Und dieses Problem seid ihr. Denn ihr fallt vermutlich alle, ihr denkt, ihr seid ganz einzigartig und unterschiedlich, aber ihr fallt alle in drei Gruppen. Gruppe 1, entweder ihr macht die stille Zeit schon mit Gewinn. Was soll ich dann noch sagen? Ihr könntet jetzt ja wegschlafen, wäre furchtbar langweilig, also mache ich das nicht. Wenn ihr in Gruppe 2 gehört, dann seid ihr beratungsresistent. Ihr habt schon oft gehört, macht trotzdem keine stille Zeit. Dann wäre auch das hier vermutlich sinnlos. Ich glaube nicht, dass ich es dann heute schaffen will. Oder ihr gehört in Gruppe 3. Und das ist, ihr macht stille Zeit, aber ohne Gewinn. Ihr macht sie aus Druck. Ihr macht sie, weil ihr ein schlechtes Gewissen sonst habt, weil ihr wisst, man als Christ macht man das, als Christ liest man morgens die Losung vorwärts, rückwärts, von unten nach oben und von links nach rechts und rechts nach links. Aber ihr macht's ohne Gewinn. Ihr macht's, um so euer Gewissen zu beruhigen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in Gruppe 2 landet, wenn ihr so stille Zeit macht, ist relativ hoch. Deswegen mache ich das heute nicht. Und ich werde euch auch heute nicht 1000 Möglichkeiten anbieten, wie ihr stille Zeit, euer Bibellesen erfolgreich gestalten könnt. Weil zum einen ist ja die Frage, muss es immer erfolgreich sein? Oder was ist ein Kriterium davon, dass diese Zeit erfolgreich ist? Ich glaube, die Beziehung zu Gott, die ist vergleichbar mit der Beziehung, die ich mit meiner Frau habe. Und da muss nicht jedes Treffen, was wir haben, muss nicht immer erfolgreich sein. Manche Gespräche, da ist gut, wenn die erfolgreich sind, wenn wir was entscheiden wollen. Aber je nach Zeit setzen wir andere Prioritäten. Je nach Gegebenheit ist uns was anderes wichtig, tut uns was anderes gut. Manchmal lieben wir es einfach, irgendwie uns auf dem Tennisplatz die Bälle um die Ohren zu hauen. Ist nicht immer erfolgreich. Also zumindest nicht immer für beide von uns. Oder manchmal ist es Reden wichtig. Und das ist, aber Erfolg ist da schwer zu messen. Manchmal genießen wir es einfach, auf dem Sofa rumzuhängen und 5 Stunden das Finale der Australian Open zu gucken. Ist überhaupt nicht erfolgreich, aber doch gut, Zeit miteinander zu verbringen. Und ich glaube, genauso wie ich rausfinden muss, was bei einer Beziehung zu meiner Frau, was uns da gut tut, genauso ist es ein Prozess, wo jeder von uns rausfinden muss, was tut denn meiner Beziehung mit Gott wirklich gut? Und dieses Buch, was wir gerade lesen, das bietet nächste Woche, ich rate euch, empfehle euch, ich bitte euch, lest das aufmerksam und probiert es aus. Da werden zig Möglichkeiten angeboten, wie man ja, Gott neu erfahren, neu erleben kann. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, wird man einige interessante Erlebnisse machen. So, wenn unser Ziel es ist, heute und diese Woche Gottes Gegenwart zu erleben, ihn zu atmen, seine Gegenwart neu zu erleben, dann ist doch die Frage, wie ist er denn präsent? Wie ist denn Gott eigentlich gegenwärtig? Wie haben wir uns das vorzustellen? Wie ist Gott in meinem Alltag drin? Und ich möchte es heute mit euch anschauen anhand von einem Text. Und dieser Text ist ein wirklicher Aufbruch-Montag-Text. Auch wenn die Begebenheit, um die es geht, an einem Sonntag gespielt hat, stattgefunden hat. Und diese Geschichte, die da erzählt wird, die hat vielleicht 4 bis 6, maximal 8 Stunden gedauert. Aber das, was da geschildert wird, das reicht für ein komplettes Leben. Da wird die Kurvenverlauf von der ganzen Lebensgeschichte dargestellt. Der Text, es geht um die Emmaus-Jünger. Und dieser Text steht in Lukas 24. Wer eine Bibel hat, kann schon mal aufschlagen, könnt ihr mitlesen. Lukas 24, in den Bibeln ist das Seite 116. Und wir werden dort sehen, an diesem Text, dass es mindestens 5 verschiedene Formen von Gottes An- beziehungsweise von Gottes Abwesenheit gibt. Es gibt die bemerkte, die wahrgenommene Abwesenheit. Dann gibt es die unbemerkte Abwesenheit, die unbemerkte Anwesenheit. Dann gibt es die bemerkte und sichtbare Anwesenheit und schließlich die bemerkte, aber unsichtbare Anwesenheit. Alles klar? Bitte wiederholen. So, das werden wir gleich sehen. Aber erstmal schauen wir in den Text. Lukas 24, ab Vers 13. Am selben Tag gingen 2, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, der sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tode verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen. Die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen, haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Wege zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und den Propheten, angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Und als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet, darüber brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie auch ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Und während die beiden noch erzählten, stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Und er grüßte sie: Frieden mit euch. Das ist der Text. Und die Situation, in der dieser Text stattfindet, wir können gerade nochmal an die erste Folie, also an diese Anfangsfolie am ersten Text. Die Situation, als das stattfindet, ist: Jesus ist tot. Jesus ist tot, und nicht nur Jesus ist tot, sondern auch all die Hoffnung, die in ihn gesetzt wurde, die ist tot, die ist gestorben, ist nicht mehr da. Die Jünger sind völlig am Ende, haben 3 Jahre ihres Lebens auf eine Karte gesetzt, haben alles hinter sich gelassen, Familien zurückgelassen, Berufe zurückgelassen, Eigentum zurückgelassen, Beziehungen, alles. Voll auf Jesus gesetzt. Und jetzt ist er tot. 3 Jahre verschwendet. Und wir lesen hier von diesen 2 Jüngern, die aus dem Dunstkreis der Nachfolger von Jesus sind. Und sie gehen von Jerusalem nach Emmaus. Das ist nicht einfach nur eine örtliche Begebenheit, sozusagen von einer Stadt in die nächste, sondern das, was da gesagt wird, da steckt ein tieferer Sinn dahinter. Denn Jerusalem ist nicht einfach irgendeine Stadt, sondern Jerusalem ist der Ort, an dem Gott wohnt. Wo wohnt Gott? Im Tempel, in Jerusalem. Jerusalem ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und da gehen sie weg und sie gehen zurück nach Hause. Sie lassen den Ort der Gegenwart Gottes hinter sich und gehen zurück zum Alten. Zurück in die alten Häuser, in die alten Jobs. Sie lassen das sein, auf das sie einmal gesetzt hatten. Und das Dramatische ist, dass in Jerusalem eigentlich gerade was Riesiges im Gang ist. Sie es aber nicht sehen. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Wir haben leicht reden. Wir wissen, was passiert ist. Die wussten es nicht. Aber das ist einfach der Fakt. Das ist das, was passiert. Und sie fühlen sich allein, sind am Boden und sie reden über die guten alten Zeiten. Sie reden darüber, was Jesus gemacht hat, über die Wunder, wie er die Leute berührt hat und über das, was jetzt gerade geschehen ist, vor 3 Tagen. Dieses überraschende Ende. Und sie reden über Jesus, aber Jesus ist nicht dabei. Das finde ich interessant. Man kann offensichtlich ganz viel über Jesus reden und das Richtige von ihm reden. Und doch ist er nicht da. Fand ich interessant. Aber was ich noch viel, viel wichtiger da finde, ist, dass sie beschäftigen sich mit Jesus. Das habe ich selber auch schon erlebt. Wenn ich mich intensiv mit ihm beschäftige und mich auch gerade von ihm getrennt fühle, dass in der intensiven Beschäftigung Jesus dazustößt. In Vers 15 sehen wir das, als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, da kam Jesus selbst dazu. Und die erste Phase war eine Phase, in der Jesus abwesend war. Und das haben sie bemerkt und wahrgenommen. Jesus ist nicht da. Und jetzt startet eine zweite Phase. Und zwar: Jesus ist anwesend. Und das ist ein kategorialer Unterschied zu der Phase davor. Davor merken sie, sie sind allein. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Gefühl kennt, diese Gottverlassenheit. Dieses Gefühl, ich bin allein, Gott ist nicht da. Im Psalm lesen wir da ganz häufig von Psalm 22 auf eindrücklichste Art und Weise: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann der Einzige, der jemals von Gott verlassen wurde, betet diesen Psalm. Jesus am Kreuz, weil es Gott mit der Sünde nicht ausgehalten hat. Da betet Jesus dieses: Warum hast du mich verlassen? Wahre Gottverlassenheit kannte bloß Jesus, aber diese wahrgenommene Gottverlassenheit, ich glaube, die kennen wir alle. Hier stößt jetzt Jesus dazu und jetzt beginnt so eine ganz lange Phase, wo Jesus anwesend ist, aber die Jünger es nicht bemerken. Und so eine Schlüsselstelle, die ausdrückt, wie die Jünger innerlich drauf waren, was sie gefühlt haben, die sehen wir in Vers 17. Jesus fragt sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Und dann heißt es, da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und dieses Stehenbleiben, das ist auch was Innerliches. Das verdeutlicht auch so eine innerliche Haltung. Die bleiben traurig stehen, weil Gott nicht nach ihren Vorstellungen gehandelt hat. Weil er nicht nach ihren Wünschen eingegriffen hat. Weil er nicht aufgetaucht ist, so wie sie das erwartet hatten. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Da habe ich ewig um eine Person gebetet, die mir wichtig war. Dass die endlich Gott findet. Und nach Jahren habe ich einfach resigniert und bin stehen geblieben. Traurig, weil ich sage, Gott, warum machst du das nicht? Oder da wünsche ich mir, dass Gott eindeutig zu mir redet. Durch die Bibel. Und er tut's nicht. Mich stehen geblieben. Oder ich habe mir gewünscht, dass Gott auf andere Art redet, dass er mir ein Bild schenkt, eine Vision. Er hat es nicht gemacht in der Situation. Stehen geblieben. Und es ist schwierig, wenn wir aus solchen Situationen stehen bleiben, da wird schnell ein geistlicher Stillstand draus. Und wie es ihnen geht, das bringt Kleopas in Vers 18 auf den Punkt. Da sagt er, bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier los ist? Unglaublich. Bist du der Einzige von allen, der nicht weiß, wie es mir geht? Hast du keine Ahnung, was hier los ist? Löst euch mal kurz von der Geschichte. Dieser Satz. Hast du keine Ahnung, wie es mir geht, was hier passiert ist? Kennt ihr den Satz? Wo war dieser Satz vielleicht mal euer Satz? Oder wo ist es gerade euer Satz? Hast du keine Ahnung, wie es mir geht? Ich weiß von vielen, die diesen Satz gebetet, gestöhnt, gefleht, geschrien, geseufzt haben. Hast du keine Ahnung, wie es mir geht? Ich bin überfordert in meinem Job. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Hast du keine Ahnung, Gott? Ich wünsche mir so, so sehr ein Kind. Und warum auch immer, bekommen wir keins. Hast du keine Ahnung, Gott, wie es mir geht? Die Beziehung, auf die ich all meine Hoffnung gesetzt habe, die ist zerbrochen. Die Scheidung liegt hinter mir. Gott, hast du keine Ahnung, wie es mir geht? Und an diesen Menschen, den du aus meinem Leben genommen hast, viel zu früh. Gott, hast du keine Ahnung, was hier eigentlich los ist? Die fragen Jesus, hast du keine Ahnung? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist? Und im Text antwortet Jesus nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er gedacht hat, oh doch, ich weiß, was hier passiert ist. Ich weiß das besser, als ihr zwei euch das nur vorstellen könnt. Denn ich bin derjenige, der verspottet, der gefoltert, der geschlagen wurde. Ich bin derjenige, der gekreuzigt wurde. Ich bin derjenige, der gestorben ist. Ich weiß ganz genau, was hier passiert ist. Ich habe es selbst erlebt. Ich weiß auch, was bei euch passiert ist. Ich war nämlich dabei. Hast du keine Ahnung? Doch. Warum sie diese Frage stellen oder auch Jesus nicht richtig erkennen. Im nächsten Vers sieht man so ein bisschen, sie fangen an zu erklären, wer Jesus eigentlich für sie ist. Das ist interessant. Sie sagen, ja, Jesus, er war ein Prophet. Sie sagen nicht, er war Gottes Sohn, er war Gott. Er war ein Prophet. Und es ist Drama. Die waren so nah dran an ihm. Und doch irgendwie weit weg. Die waren so nah dran am allergrößten Wunder, am Auferstandenen. Und sie sind doch Jesus nicht begegnet. Und wir finden uns immer noch in dieser Phase der unbemerkten Anwesenheit. Und dann erklärt Jesus ihnen vermutlich so ein bisschen frustriert die Bibel. Und dann passiert, sie bekommen die Erkenntnis, sie sehen Jesus. Bibellesen hat es gemacht. Jetzt kann ich endlich meinen Appell anbringen, mehr Bibel zu lesen. Nein, das ist nicht passiert. Ich sage jetzt was nicht ganz unbedingt mehrheitskonform ist, aber nicht immer reicht uns der Zugang über die Bibel. Ich meine, die beiden, die haben von Jesus höchstpersönlich die Schrift ausgelegt bekommen. Und sie haben ihn nicht erkannt. Manchmal reicht dieses bloße Wort nicht. Manchmal brauchen wir noch so einen anderen Zugang. Einen besonderen Zugang, eine besondere Art und Weise, wie das an uns rankommt. Deswegen sind unsere Gottesdienste auch nicht nur reine Wortgottesdienste. Deswegen gibt es verschiedene Elemente. Deswegen gibt es Musik zum Beispiel. Bei den Jüngern ist es so, die brauchen diesen besonderen Zugang. Sie laden Jesus zu sich nach Hause ein und nach orientalischer Sitte eröffnet der Ehrengast das Abendessen. Und in Vers 30, da lesen wir, er nahm das Brot, er segnete es, sprach das Dankgebet, brach's und gab es ihnen. Ich weiß nicht, ob diese Worte euch irgendwie bekannt vorkommen. Hier, das sind exakt diese Worte, die Jesus 3 Tage zuvor beim Abendmahl verwendet hat. Er nahm das Brot, dankte und brach's und gab ihnen. Und da macht es Klick. In dieser Erinnerung, in der Rückbesinnung, in diesem besonderen Zugang über das gemeinsam Erlebte, da gehen ihnen auf einmal die Augen auf. Und aus dieser unbemerkten Anwesenheit Gottes wird auf einmal die bemerkte, die sichtbare Anwesenheit. Und sie erkennen ihn für einen ganz kurzen Moment. Und dann ist er wieder unsichtbar. Und die Jünger, die sitzen da völlig verdattert und fragen sich, was gerade mit ihnen passiert ist. Und dann sagen sie, Mann, wir haben es doch geahnt. Vorhin, da war doch was, wir haben es gespürt. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich glaube, viele von uns kennen diese Erfahrung, dass lang bevor wir bewusst mit Jesus uns auf den Weg gemacht haben, da haben wir gemerkt, da ist doch was. Oder da ist doch wer. Die Jünger machen sich auf den Rückweg nach Jerusalem. Ich wette, sie waren schneller wieder dort, als sie in Emmaus waren. Und jetzt sind sie in einer anderen Phase. Sie wissen, Jesus ist da, aber unsichtbar. Er ist nicht ganz sichtbar bei ihnen. Trotzdem ist er diese Gewissheit, er ist da. Und sie erzählen diesen anderen Jüngern, das haben sie mit Jesus erlebt. Und dann passiert es wieder, dass Jesus sichtbar wird. In dem Moment, wo sie davon erzählen, ist Jesus wieder mitten im Raum und die anderen sehen ihn auch. Das ist diese Geschichte und ich will euch mal das Ganze kurz verdeutlichen, nochmal diese Phasen. Keine Angst, ich zeichne diesmal keine Stühle, ihr wisst um mein Maltalent. Das ist ein Kreis, das ist diese Geschichte. Ist das ein Kreis? Ja. Geht durch. Das ist diese Geschichte. Und die beginnt hier. Die Jünger laufen los und sie wissen nicht, sie sind allein. Das ist ungefähr die Zeitspanne, die das Alleinsein in diesem Text einnimmt. Sie sind allein. Und dann stößt hier Jesus dazu und er begleitet sie. Und ist die ganze Zeit mit dabei, aber sie bemerken ihn nicht. Sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Das ist die Phase von der Anwesenheit Gottes, die unbemerkt bleibt. Und dann kommt hier dieser winzige Moment, wo Jesus sich zu erkennen gibt, wo sie ihn sehen. Beim Abendessen, als er das Brot teilt. Das ist dieser kleine Moment. Und dann ist Jesus wieder weg und dann ist er unsichtbar und das hier ist diese Phase, wo sie nach Jerusalem zurückgehen, wissen, er ist da, er lebt, aber ihn nicht sehen. Das mal so ganz grob, diese Geschichte als Skizze. Und ich glaube, dass es hier nicht nur einfach eine Geschichte ist, sondern diese 4 Phasen, ich glaube, das ist auch oft so ein Lebenszyklus, den wir durchleben. Wir leben eine Zeit lang ohne Gott und dann fangen wir an, uns Gott zu nähern oder Gott nähert sich uns und gewinnt uns. Und dann gibt's vielleicht manchmal ein Erlebnis oder irgendwann einen Moment, wo wir sagen, ja, ich glaube, er lebt, ja, ich glaube, Gott liebt mich. Und ab dann Vielleicht erleben wir auch was Wundersames. Und ab dann gehen wir unserem Auftrag nach, wie die Jünger ihrem Auftrag nachgesehen sind, zu den anderen gegangen und haben ihnen von Jesus erzählt. Und in dieser Phase braucht man nicht dauernd die Wunder, man braucht nicht dauernd das Sichtbare, das Greifbare, freut sich aber, wenn es hier am Ende doch immer mal wieder passiert, wenn Jesus ganz spürbar, ganz, ganz unmissverständlich auftaucht. Ich glaube, wenn wir erkennen, oder was wir erkennen müssen in Bezug auf Spiritualität, ist, dass ein ganz wichtiger Punkt für Spiritualität im Alltag der hier ist, dass wir unseren Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, annehmen. Dass wir im Sinne von, im Wortsinn von Spiritualität, von Atmen, Gottes Auftrag an uns annehmen und wieder rausgeben. Dass wir erkennen, dass wenn Gott zu mir sagt, du sollst ermutigen, dass ich dann schaue, wo ich Ermutigung herbekomme, dass ich Bilder, die Gott mir vielleicht schenkt, Visionen, was auch immer, Eindrücke, dass ich die nicht nur einatme, sondern dass ich die auch wieder weitergebe. Wenn Gott zu mir sagt, du sollst evangelisieren, dann werde ich schauen, dass ich Kraft tanke, um sie wieder weiterzugeben, um zu schauen, wie kann ich anderen Menschen Gottes Liebe greifbar machen. Wenn Gott zu mir sagt, dein Auftrag ist es, zu lehren, anderen bei ihrem Wachstum zu helfen, dann werde ich dafür sorgen, dass ich selber wachse, damit ich anderen dabei helfen kann, damit ich was weitergeben kann. Und dann werde ich meine Zeiten mit Gott, meine stille Zeit, wie auch immer sie aussehen mag, dann werde ich die nicht tun aus Zwang oder aus schlechtem Gewissen oder sonst was, sondern aus diesem tiefen Bedürfnis einzuatmen, damit ich wieder was zum Ausatmen habe. Ich glaube, diese Schritte hier, die sind nicht nur ein Lebenszyklus. Denn es hieße ja, dass wenn wir einmal Christen geworden wären, dass wir alle immer hier sind. Ich glaube, wir sind nicht immer hier oben. Das ist manchmal auch wie so ein Pendel. Manchmal schwingen wir auch mal wieder hier rein. Manchmal fühlen wir uns sogar von Gott verlassen oder bemerken nicht, dass er da ist. Und diese Woche und dieser Gottesdienst heute, die sollen einfach helfen dazu, dass wir in der nächsten Zeit hier mehr bemerken, was Wirklichkeit ist. Dass Gott wirklich da ist, auch wenn wir ihn nicht bemerken. Dass wir in dieser großen Phase, wo Gott eigentlich da ist, dass wir ihn da bewusster wahrnehmen. Eine Phase, die ich vorhin schon erwähnt habe, die kommt in diesem Text nicht vor. Und das ist die unbemerkte Abwesenheit Gottes. Und ich erwähne die bloß der Vollständigkeit halber. Das gibt es auch, dass Gott abwesend ist, obwohl wir es gar nicht ahnen. Dass wir denken, Gott ist da und er ist es schon lange nicht mehr. Wir machen doch die richtigen Rituale, wir feiern die richtigen Gottesdienste, wir tun das Richtige, denken das Richtige, sagen das Richtige und Gott ist woanders. In der Offenbarung, da sagt Gott einer Gemeinde, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich bin vor der Tür, ihr seid drin, aber ich bin nicht mit dabei. Wie das gehen kann, wie das geschehen kann, dass dieser Zustand kommt, ich glaube, das ist nur, gibt nur eine Möglichkeit, indem wir bewusst sündigen, indem wir Sünde bewusst in unserem Leben lassen und sagen, ja Gott, das ist alles schön und recht mit dir, aber in dem Bereich hast du nichts verloren. Da lebe ich mein eigenes Leben. Und das ist ein Bereich, aus dem wird sich Gott zurückziehen, weil Gott uns nicht vergewaltigt und Gott nicht einbricht. Ich will hier keine Unsicherheit schüren, aber wenn bei dir dieser Eindruck ist, Gott ist nicht da, dann prüf dich und schau, ist da was, was Gott behindert? Und Gott wird dir das zeigen. Und wenn er dir nichts zeigt, dann ist das auch okay. Nicht hinter jedem Gefühl steckt die Realität. Siehe hier. Nicht hinter jedem Gefühl der Gottverlassenheit steckt auch die Realität, dass Gott tatsächlich nicht da ist. Denn über allem, über allen Gefühlen und über allem Gott erfahren und Gott auch mal nicht erfahren, da steht dieses Versprechen von Jesus, der sagt, und ich werde bei euch sein, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und das ist eine fantastische Zusage. Ich werde bei euch sein, alle Tage, für immer. Aber ganz ehrlich, gibt es nicht doch auch viele Dinge, die uns so schwer machen, das zu glauben? Den Römern zur damaligen Zeit, denen ging das so. Die hatten so Punkte, wo sie gesagt haben, also Leiden, das trennt mich durchaus von Gott. Bei Verfolgung habe ich das Gefühl, Gott ist nicht da. Bei Hunger, bei Angst und dann kommt noch das Stichwort Kälte, wo man sich fragt, was wissen die Römer von Kälte? Wir wissen, was Kälte ist, aber was wissen die denn damals von Kälte? Und die sagen, das sind eigentlich Punkte, da haben wir das Gefühl, das könnte uns, das, da nehmen wir Gott nicht in unsere Mitte wahr. Und Paulus schreibt, nein. Kann uns irgendwas von der Liebe Gottes trennen? Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib oder Leben oder gar die Hinrichtung? Nein, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das gilt. Jesus ist alle Zeit da. Nicht nur als ein Prophet, sondern als Gott. Durch den Heiligen Geist ist er da, hier im Raum. Und ich formuliere es mal so, jeder bewusste Atemzug ist Spiritualität. Hier, jetzt und auch morgen im Alltag. Ganz egal, wo du bist, beim Aufwachen, Gott ist da. Am Frühstückstisch neben dir, Gott ist da. Auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, auf dem Beifahrersitz, Gott ist da, in der OEG, er ist da. Im Büro, in der Besprechung, in der Auseinandersetzung, im Streit, in der Versöhnung, Gott ist da, beim Aufräumen, beim Bügeln, beim was auch immer, Gott ist da. Immer. Er ist da, weil er uns wie beim Einatmen dienen will, damit wir beim Ausatmen anderen dienen können. Mein Wunsch für mich und für euch, für uns alle ist es, dass wir Gottes Gegenwart wirklich mehr erleben. Aber dass wir nicht von seiner sichtbaren Gegenwart abhängig werden. Hier in dem Chart ist das die kürzeste Zeitspanne überhaupt, die sichtbare Gegenwart. Freuen uns, wenn sie geschieht, aber ich will davon nicht abhängig werden, sondern ich will aus dieser Gewissheit raus leben und meinem Auftrag nachkommen. Wir werden gleich hier zusammen Abendmahl feiern. Und im Abendmahl, da ist Jesus ganz besonders gegenwärtig. Nicht, dass er in dem Brot und in dem Saft irgendwie drin ist, sondern er ist als derjenige, der uns einlädt, ist er durch das Brot und durch den Wein gegenwärtig. Und mein Wunsch ist es, dass bei uns das geschieht, was bei den Emmaus-Jüngern geschehen ist. Dass im Empfang von Brot und Wein, dass uns Jesus so eindrücklich begegnet, dass er uns so präsent wird wie damals den Jüngern. Und dass wir dann derart gestärkt uns auf den Weg machen können. Und dass wir dann auch erleben, dass wenn wir von ihm reden, von ihm handeln, dass er dann immer wieder an anderen Stellen und für andere sichtbar wird. Gott segne euch. Amen.